Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Veranstaltung im Landesmuseum. Mein Name ist Denise Tonella, ich bin die Direktorin des Schweizerischen Nationalmuseums. Und History Talks ist eine Gesprächsreihe, die wir im letzten September neu lanciert haben. Gemeinsam mit nationalen und internationalen Gästen werfen wir mehrmals pro Jahr einen Blick zurück in die Vergangenheit, stellen Fragen an die Gegenwart und blicken in die Zukunft. Immer wieder nehmen wir in dieser Reihe auch Themen auf, die direkt mit unseren aktuellen Ausstellungen verknüpft sind. Das ist heute Abend der Fall. Noch bis zum 15. Januar können Sie unsere aktuelle große Wechselausstellung mit dem Titel Barock – Zeitalter der Kontraste besuchen. Barock ist mehr als eine Frage des Stils. Diese Kulturepoche zwischen 1580 und 1780 charakterisieren große Kontraste. Die Welt vergrößert und verkleinert sich gleichzeitig damals. Sie wird global und leidet auch stark an lokalen Konflikten. Sie ist geprägt von Religionskriegen und globalem Handel, von Frömmigkeit und kolonialer Ausbeutung, von prachtvoller Architektur, darunter auch viele Tessiner Architekten. Und das freut mich natürlich, das auch zu sehen als Tessinerin. Also von prachtvoller Architektur und Hungersnot, von Opulenz und Armut und noch vielem mehr. In dieser vielgestaltigen Epoche wurden auch Grundsteine unserer modernen Welt gelegt. Immer wieder wurde im Laufe der Zeit Bezug auf diese vielschichtige Epoche genommen und heute Abend möchten wir die Frage stellen, wie sehr sich der Barock heute noch auf uns auswirkt. Welche Parallelen lassen sich zwischen dem Barock und dem Jetzt ziehen? Bitsche Kuriger und Werner Hössling diskutieren heute zusammen mit Juri Steiner über die Kraft des Barocks und die Unfassbarkeit dieses ersten globalen Stils. Ich übergebe nun gerne das Wort an Juri Steiner, der den heutigen Abend moderiert. Juri Steiner ist Kunsthistoriker und Kurator. Er war unter anderem Chef der Arte Plage Mobile du Jura im Rahmen der Expo 02, Direktor des Zentrum Paul Klee in Bern und Mitglied des Moderatorenteams der Sternstunde Philosophie. Er leitete das Zürcher Dada-Jubiläum im 2016 und hat gemeinsam mit Stefan Zweifel 4 erfolgreiche Ausstellungen hier im Landesmuseum kuratiert, zuletzt der erschöpfte Mann im 2020. Seit Mitte 2022 ist er Direktor am Musée Cantonal des Beaux-Arts in Lausanne. Lieber Juri, du hast das Wort und Ihnen allen wünsche ich einen anregenden Abend.
Vielen Dank, Denise. Das war ein Gegengeschäft, das wir gemacht haben, Denise und ich, der heutige Abend, weil ich wollte Denise einladen, um unsere Programmvisionen für Lausanne mit ihr zu besprechen. Und sie hat gesagt, sie käme gerne. Es würde auch nichts kosten, wenn ich käme. Und das heißt, ich koste auch nichts heute. Und diese Gelegenheit, beim Schopf zu packen, war natürlich eine Grundlage, die gelegt wurde vor 10 Jahren. Da hatte ich nämlich das Privileg, im Rahmen der Sternstunden Philosophie mit Bitsche Kuriger und Werner Oechslin ein Gespräch zu führen. Der aktuelle Anlass damals war diese Ausstellung, nämlich Deftig Barock im Kunsthaus Zürich. Und wenn man über Barock redet in der Schweiz, dann pilgert man nach Einsiedeln zu Werner in seine Forschungsbibliothek und ich bin das erste Mal zu ihm gepilgert an die GTA, ans Institut für Geschichte und Theorie der Architektur. Aber zuerst stellt man die Dame vor, aber ich meine, Bitsche Kuriger vorzustellen ist so etwas wie Eulen nach Athen tragen. Also ich beginne mit dir, liebe Bitsche, weil Bitsche kenne ich seit den 90er Jahren, als ich ihr Assistent sein durfte bei Freie Sicht aufs Mittelmeer. Da ist unsere gemeinsame Barockvision und Fantasie, die Alpen niederzureißen und nach Süden zu blicken, haben wir da als Partners in Crime, hast du das mal genannt, konnten wir verwirklichen. Bice Kuriger war etwa 15 Jahre am Kunsthaus als freie Kuratorin tätig. Parkett kennen Sie alle. Tate etc., die Publikation, du hast 2007, nein, seit wann bist du in Arl? Das war jetzt ein Mikrofontest, ich glaube, es funktioniert.
Eröffnet wurde es 2014, genau. Ich bin 2 Jahre vorher schon da angekommen.
Genau, und unvergesslich für uns alle und die Welt und unser großer Stolz war die 54. Biennale in Venedig unter dem Titel Illumination nie. Und jetzt komme ich zu dir, Werner. Werner, du hast Archäologie, Mathematik, Kunstgeschichte, Philosophie studiert. Du bist ein Homo Universalis. Du lebst in Einsiedeln mit Blick auf die, aufs Kloster. Und du bist in deiner Bibliothek. Möchtest du ein bisschen sagen, was diese Forschungsstätte ist? Aber ich weiß, Werner hat gesagt, er hätte sich für ein Gespräch von 5 Stunden vorbereitet. Sie haben das ein bisschen gemerkt an der Auslegeordnung. Also es ist keine leere Drohung, aber wir versuchen es in 1 Stunde und vielleicht eine Antwort in 1 Minute zur Forschungsbibliothek und zur Stiftung Werner Oechslin.
Tja, keine einfache Aufgabe. Aber man tut so etwas, wenn man eine Lücke sieht. Ich habe immer die Lücke gesehen. Da war nichts. Es gab diese Forschung nicht. Es gab auch nicht Bibliotheken in der Schweiz, die alte Bestände nicht nur haben im Keller, sondern sie auch zur Verfügung stellen. Das war einfach ein Mangel. Und ich habe aus diesem Mangel heraus gesagt, da muss man etwas tun. Und statt für eine kleine Arbeit 3-mal nach Paris und 3-mal nach Rom zu fahren, es ist einfacher, die Dinge an einem Ort neu zu versammeln. Und so ist diese Bibliothek entstanden. Und was ist ihr Kennzeichen? Ihr Kennzeichen ist, dass sie die Quellen wichtig, für wichtig taxiert. Das heißt, man muss zu den Quellen gehen und sie nicht nur zitieren, man muss diese Bücher auch lesen. Und das ist bis heute ein Problem und die digitale Welt hat es nicht verbessert. Sie behauptet, es sei alles zugänglich, aber es wird nicht deswegen mehr gelesen. Und es ist eine gute Erfahrung, dass gerade auch junge Menschen das Buch wieder vermehrt entdecken. Auch die physische Qualität eines Buches, wenn sie so ein Büchlein haben, dann wissen sie schon von der Erscheinung her, dass es nicht das Evangelium ist oder die ganze Bibel, sondern es ist irgendwie so ein kleines Handbüchlein. Aber ich wäre natürlich glücklich, unser Bildungsstand wäre so weit wie das. Das ist ein kleines Büchlein über Rhetorik. Und wenn man sieht, wie differenziert die Welt denken konnte und wollte, mit welchen Hilfsmitteln sie es tat, dann müssen wir heute schon sagen, ja, wo sind wir da? Wo sind wir da mit unseren Plattenmedien? Wo ist diese Energie, ins Kleinste hineinzuhorchen und zu gehen? Ich sage immer, das darf nicht das Privileg, das ausschließliche Privileg der Naturwissenschaften sein. Die tun das. Aber die Geisteswissenschaften, die werden immer so gesagt, nein, braucht ihr doch gar nicht. Und ich sage, auch ein Geisteswissenschaftler hat den Anspruch, genau forschen zu wollen und zu können. Er will es auch ganz genau wissen und dringt das ins Kleinste hinein.
Deswegen ist dir der Begriff Forschungsbibliothek so wichtig.
Forschungsbibliothek heißt einfach, dass man die Bücher nicht nur so wie ein Dienstleister zur Verfügung stellt, die Leute kommen und nehmen, sondern dass darin geforscht wird. Und wenn Studenten kommen, muss man sie unterstützen. Man muss ihnen Hinweise geben, wie sie lesen, wo sie etwas finden können. Das ist eine Forschungsbibliothek. In einer Forschungsbibliothek sollten idealerweise immer Menschen zusammenkommen, sich austauschen, mitten in der Arbeit sich austauschen. Ich habe das in meinem Leben vielfach erlebt, bei großen Bibliotheken. Da gab es die Rauchpause, auch in der Vatikanischen Bibliothek gab es die Rauchpause auf einem Treppenvorsatz. Da haben die Leute alle miteinander geredet und geschwatzt und sich ausgetauscht. Immerhin. Ne?
Das ist noch heute so in den Museen, die ja auch Kinder des Barocks sind, ist immer das Interessanteste dort, wo alle rauchen. Also es sind nicht mehr so viele, wie auch schon.
Aber das Wichtige ist einfach, man kann nicht nur sich austauschen mit fertigen Produkten. Also innerhalb des Prozesses miteinander ins Gespräch kommen. Ne? Das ist eine offene Situation. Und wenn du mich dann später fragst, was barock ist, sage ich, ja, eine offene Situation. Da ist alles möglich. Und die Komplexität ist gegeben. Aber nicht, dass etwas abgeschlossen ist, sondern es ist alles immer im Entstehen und Werden und wieder wegtun, Neues hinzu. Das ist das Wesentliche.
Damit beschreibst du recht schön, was eine kuratorische Arbeit ist. Und vielleicht, Bijay, sagst du noch einmal, wie du auf dein Barockprojekt gekommen bist, das ja den schönen Untertitel hat, Manifeste des Prekär Vitalen.
Genau, das mache ich sehr gern. Also die Ausstellung, ich war ja damals Kuratorin am Kunsthaus schon über längere Zeit, aber für Gegenwartskunst zuständig. Und ich bin, möchte ich auch sagen, keine Spezialistin für Barock, aber ich habe mir dann angemaßt, weil ich ja fast schon 20 Jahre an einem Museum war mit eben einer großen, wichtigen Sammlung. Übrigens einem schönen Teil ist Barockkunst. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, auf ein Bild gestoßen in Maastricht, im Museum, von Peter Erzen, ein Schlachttisch, also da liegen Würste und abgeschlagene Kalbsköpfe vorne im Vordergrund und hinten kommt eine biblische Szene vor. Das habe ich unglaublich gefunden und habe mich damit beschäftigt und plötzlich dachte ich, ich habe so Sehnsucht nach einer gewissen Vitalität, die mir so entgegenspringt, wenn ich dieses Bild anschaue. Also ganz direkt, naiv hat es so, glaube ich, angefangen. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, viel gelesen über, was ist Entfremdung, was ist eben das Prekäre im Barock und was ist Vitalität, was ist fehlende Vitalität. Und so bereitet man dann eine Ausstellung vor während doch etlichen Jahren. Nachher kommen die Kritiker und sagen, die Kuriger macht wieder eine subjektivistische Ausstellung. versucht ja dann doch etwas zu machen, was auch die etwas eingeschlafene Museumswelt, die ja auch im Nimbus ist, etwas verstaubt zu sein, zu revitalisieren. Und dann kommt man auf eine Metaebene und so weiter. Also das ist kurz mal, wie das angefangen hat.
Ich habe am Wochenende noch einmal im Katalog geblättert und ich finde erstaunlich, wie frisch zum Beispiel das Glossar ist, das ihr gemacht habt und wie das zeigt auch, wie tief ihr euch damit auseinandergesetzt habt. Hast du einen Lieblingsbegriff aus diesem Glossar, der dir?
Hatte ich, ja, warte mal.
ich kann auch suchen.
Da, wo das T-Shirt irgendwie so ein Punk-T-Shirt. Hast du das gerade? Also die Idee vom Glossar ist natürlich auch etwas, was ich noch in anderen Katalogen gepflegt habe, weil das ein Panorama gibt und man muss nicht mit einem linearen Argumentationsstrang kämpfen, sondern man kann Schlaglichter und assoziativ vorgehen, was natürlich sowieso dem Charakter der Ausstellung entsprach. Ich habe da auch von Montagetechnik gesprochen, in Anlehnung an Godard, wo man also auch das Lineare aufbricht und eine Erzählung macht, die sich eben öffnet in viele Richtungen und doch zusammen verhängt ist.
Mhm. Sehr schön, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Ja. unser erstes Gespräch, und Sie sehen, es ist nicht ein Reenactment der Sternstunde von vor 12 Jahren, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich in der Einführung zu diesem Gespräch gesagt habe, wir leben nicht in einer Phase des Kriegs, also kein 30-jähriger Krieg in der Nähe, keine absolutistischen Herrscher in der Sicht, wir sind frei von Pest und Cholera und Seuchen, die Katholiken und die Reformierten und die Religionen leben mehr oder weniger friedlich in Europa zusammen. Warum interessieren wir uns um Gottes Willen für den Barock? Und wir spüren 10 Jahre später, es ist wie wenn es gestern gewesen wäre und trotzdem leben wir in einer völlig anderen Zeit. Und damit auch unser Blick auf den Barock, der sich noch einmal verändert hat. Kannst du diesen Grundbogen spannen von vor 10 Jahren zu heute, weil du dich ja so intensiv auch mit dem Einfluss des Barocks auf das, was in der Gegenwart passiert, auseinandersetzt?
Tja, was sollen wir sagen? Das war natürlich eine Täuschung. Mhm. Und wenn man dann wirklich in diese barocke Zeit hineingeht, wir müssen uns zuerst damit befassen, was meinen wir überhaupt? Meinen wir eine Zeitphase? Mhm. Also irgendwo zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert? Oder meinen wir eine bestimmte Art von Kunst oder von Ausdruck oder was immer? Und da muss man einfach sagen, in dieser Zeit gab es immer Krieg. Es gab immer Krieg. Es war nie Frieden. Und wenn der Fischer von Erlach zum neuen Kaiser kommt, Karl VI., endlich ist der neue Kaiser, der war vorher schon in Spanien König und hat Krieg gemacht. Wir wollen endlich eine Zeit von Salomon und Augustus. Das war immer eine Sehnsucht, Frieden. Und die Projekte, die gescheitert sind, nur weil sie wieder gekriegt haben. Und was noch wichtiger ist, innerhalb dieser Welt gab es ja auch die größten Kontraste. Man muss sich vorstellen, dass das Kaiserreich und der französische König die größten Gegensätze darstellen. Die haben auch miteinander gekriegt. Das war wirklich Krieg. Und das sind auch nicht, da ist nicht eine Einheitswelt vom Barock, sondern es sind unterschiedlichste Schattierungen. Mhm. Aber es findet in der gleichen Welt statt. Das ist wohl das Wichtigste. Es ist eine Vielfalt, die nicht zu übertreffen ist. Und darin geht man irgendwie geht man um. Und wir haben natürlich so eine moderne Tradition, die uns einbildet, sei alles geregelt, sei alles machbar, sei alles berechenbar, aber haben uns ziemlich gründlich getäuscht. Und ich will jetzt nicht sagen, wir gehen in eine barocke Welt, sondern die gab es immer. Wenn man genau hingeschaut hat, es gab immer die Welt des Krieges, auch jetzt vor 20, vor 30 Jahren. Es gab immer das Unverständnis, es gab immer die Exzesse, es gab immer die großartigsten Gegensätze. Nicht? Und das ist das, was wir vielleicht jetzt endlich wieder mit mehr Interesse anschauen. Nicht? Statt uns bei diesen Stilbegriffen auch irgendwie das Typische wieder zurückzubilden. Das haben wir in dieser modernen Zeit gemacht. Nicht? Spitzbogen für gotisch und so Zeug. Nein, nein, es geht darum, dass man das begreift aus der Gesellschaft heraus und sieht, was da entsteht und was für eine Vielfalt daraus entsteht. Ich hätte ein anderes Stichwort, wenn du mich gefragt hättest, welches Stichwort, da gibt es so das, gibt solche, also beispielsweise Argutezza. Mhm. Argutezza, was heißt das? Das heißt nichts anderes als scharfsinnig. Also man, in all diesen Schwierigkeiten versucht man, diese Welt zu bewältigen. Man kann es auch tun, dass man Schliche findet, ne? Dass man sich was einfallen lässt, dass man den Intellekt einsetzt, das war die große Kunst barocker Zeit. Also wenn man das genau anschaut, es ist doch eine Abfolge von nicht geplanter Kunst, von ausfälliger Kunst, von offizieller Kunst und nicht offizieller Kunst. Es war immer im Clinch und alles war immer im Gegensatz zum, man hat sich bekämpft, aber in dieser Situation hat man zu Hochleistungen, Höchstleistungen geschafft.
Das ist diese Argutezza, also hat ja viel mit Spielfreude auch zu tun, oder? Natürlich. Wenn ich das richtig verstehe, dass man, also quasi was du gemacht hast mit deiner Ausstellung, einfach weiterzuspielen mit einem Grundstock und den facettieren zu lassen in einer Auslegeordnung, die ja subjektiv sein muss. Der Barock ist doch immer, Entschuldigung.
Es ist eine geteilte Subjektivität. Mhm. Man stellt sich immer vor, wenn man das Wort subjektiv hört, dass es ganz etwas Individualistisches ist. Aber wenn man Subjektivität akzeptiert bei so einem Projekt, dann ist es, geht es ja um die Subjektivität, die man teilt mit einem Kollektiv, die gemeinsamen Erfahrungen, der Pool der gemeinsamen Erfahrungen. Und das hat mich eigentlich immer angetrieben beim Ausstellungsmachen. Und darum sind auch die Titel so gewählt, dass sie nicht eben auf Stilbegriffe, als Stilbegriffe, also nicht irgendwie die Weiterentwicklung des Surrealismus nach dem Zweiten Weltkrieg oder so.
Obwohl nicht uninteressant.
Es hieß dann hypermental und nicht. Und deftig barock ist natürlich, es ist nicht der Stilbegriff, der da im Vordergrund ist, weil es ohnehin ein sehr komplizierter Stilbegriff ist, barock. Also jeder stellt sich was anderes vor, oder es gibt das Landläufige, wo man sich Prunk und Gold vorstellt. Und hier ist ja, wer die Ausstellung gesehen hat, eher der bäuerische Barock, das Groteske, eben der deftige Aspekt, und auch im höfischen Barock dann das so Übertriebene, das so Überkünstliche und Gekünstelte, dass es auch wieder deftig wird. Also dann sind eben die kollektiven Vorstellungen, die spielen da immer rein und werden auch reflektiert in der Ausstellung und beim Katalog machen, beim Texte schreiben. Ja.
Immer wenn man über den Barock jetzt liest und die verschiedenen Ansätze in der Auseinandersetzung mit dem Barock, geht es immer um diese Unfassbarkeit des Barocks. Ist er wirklich so unfassbar?
Also ich schließe hier an und sage, das war ja so erfrischend an dir als Person und an dieser Ausstellung, dass sie einfach mal dahin geht, sieht etwas und sagt, dem gehe ich jetzt nach. Mhm. Und die Kunstgeschichte oder Kunstwissenschaft, die verfährt ja anders. Und da muss man ganz kurz sagen, wie dieser Begriff überhaupt gebildet wurde. Alle diese Begriffe, auch Gotik, das Wort gab es schon irgendwo. Aber eigentlich ist der Stilbegriff, sind die Stilbegriffe, insbesondere auch der Moderne, eine moderne Erfindung. Also man hat hinterher ein Etikett gesucht. Und das Schlimme beim Barockbegriff ist, dass man als Grundlage die moderne klassische Auffassung hatte. Und dann kommt das Herr Wölfel und sagt, jetzt will ich mal schauen, ob diese chaotische Geschichte mit Barock doch auch gesetzmäßig ist. Und hat dann versucht, so etwas Gesetzmäßiges zu finden. Und wenn er dann bei Borromini angelangt, sagt, das habe ich aber Kopfweh. Nein, so ist es gewesen. Also dieses Spektrum in der Tradition, der klassischen Auffassung, die kleine Abweichung als Barock zu definieren, das reicht einfach nicht aus. Dann haben wir halt, gerad ist klassisch, krumm ist Barock und fett ist Barock. Und dann kommen alle diese Missbildungen, die es in der Literatur gegeben hat. Nicht? Du hast etwas vergessen, das darf man nicht laut sagen. Du hast gesagt, vor 10 Jahren hättest du gesagt, es gibt die Differenz der Konfessionen nicht mehr. Gibt es natürlich. Natürlich ist Barock immer noch katholisch, um Gottes Willen.
Ich habe nur gesagt, dass wir friedlich miteinander zusammenleben. Ich habe nicht gesagt.
Das heißt, wir haben kulturelle Gegensätze. Wenn man klug ist, sieht man darin eine Bereicherung. Nicht? Und wenn man halt nicht klug ist, dann hat man ein Problem. Nicht? Aber der Barockbegriff ist sowas von eng, dass er niemals die Phänomene selber decken kann. Die Phänomene in ihrer Vielfalt. Und du hast es gesehen, hast einfach mal diese Würste gesehen, von Beukalar und so. Und es ist ja auch in Pussas Landschaften so, das sind schöne Landschaften. So ganz klein ist dann eine biblische Geschichte. Naja, macht man halt. Das zeigt schon auch das breite Spektrum, dass alle Künstler, über das alle Künstler verfügen und das auch in die Welt bringen. Ne? Das ist das Spannende. Also den Begriff vergessen und die Phänomene in den Mittelpunkt stellen.
Mhm. Aber bleiben wir noch ein bisschen an diesem Begriff, weil er ist ja ex negativo quasi gesetzt worden. Also es ist auch immer, dass man sagt, es hat viel mit Schwäche zu tun.
Da müssen wir eben noch etwas sagen.
Mit Weiblichkeit in Bezug
das
gesetzt.
Das ist auch ein ganz riesiges Missverständnis bis heute. Das Moderne, Klassische gilt dann als vernünftig, rational, und das Barocke gilt dann als nicht vernünftig. Ne? Ist außerhalb der Vernunft. Und das ist total falsch. Wir müssen umgekehrt sagen, ja, in dieser barocken Welt hat man diese Mittel benutzt, um die komplexeren Phänomene auch zu begreifen. Ne? Also jetzt zeige ich es halt trotzdem. Das ist so ein Bild. Das habe ich kürzlich einem Krebsforscher von Siemens gezeigt und hat es mir nicht geglaubt. Das sieht doch aus wie so eine Computervernetzung heutiger Zeit, das 17. Jahrhundert. Nicht? Also diese extreme Intellektualisierung, nicht? Die extreme Benutzung der Ratze bis zur Grenze, das gibt es in der Zeit auch. Es ist also nicht nur das Wilde, das Ungestüme, sondern das Gegenteil auch. Der Versuch, bis ins Einzelne hinein alles erfassen oder definieren zu können. Vielleicht kommen wir dann doch noch zu Leibniz oder sowas.
Ne? Kommen wir auch, aber ich glaube, was ich jetzt so ein bisschen heraushöre von euch beiden, sind so Begriffe, die so ein bisschen umherschwirren. Spekulation, Fantasie, Fiktion. Das ist eigentlich das, was euch beide packt an diesem Phänomen des Barock.
Also muss man versuchen zu sagen, was ist Fiktion? Und die ganze Welt bis heute lebt ja davon, dass die Fiktion funktioniert. Wir werden ja täglich durch unsere Werbung reingelegt. Täglich sind wir der Fiktion ausgeliefert. Und da schreibt der Baumgarten schon 1750, die Qualität der Fiktion ist wirklich die zu täuschen, um möglichst nahe der Wirklichkeit zu sein. Also wie sollen wir versuchen, das jetzt zu trennen? Das ist auch miteinander völlig verwurstelt, nicht?
Aber ich würde auch den Begriff Immersion, den wir heute mit digitalen Shows verknüpfen oder mit dem Metaversum oder also dieses sich eintauchen lassen in, das ist doch schon im Barock so ein Thema und auch die Direktheit eben, die mich interessiert hat. Es ist ja nicht eine unkontrollierte Wildheit in den Bildern, sondern das waren sehr gebildete Maler, die genau wussten, dass sie, wenn sie die Genremalerei pflegen, eben Würste auf dem Tisch, auch den Alltag des Schlachters verbinden mit der biblischen Szene und so eine Säkularisierung machen eines Genres, auch das Genre erfinden. Also es waren sehr sophistizierte Vorgänge und gleichzeitig war aber eben dieses Immersive für das Publikum, es war auch ein Labor, um herauszufinden, was gefällt, weil wir wissen, in Holland war die Geburtsstätte des modernen Kunsthandels. Die Künstler haben angefangen zu produzieren, was sich verkaufen ließ bei den Bürgern und Bäckern und eben Metzgern in der Stadt und nicht nur bei den Adligen und so weiter. Also es waren interessante Laborsituationen und eben diese Direktheit der Bildsprache. Das ist, finde ich, auch heute noch sehr interessant, das mit heute zu vergleichen.
Also es sind so Überwältigungsstrategien, die uns aus dem Barock begleiten bis heute. Zum Beispiel im Christkindlmarkt hier außen vor dem Landesmuseum.
Nur fehlt mir dort eben dann dieses geistige Ordnende, was ja hinter dem Barock eben trotzdem ist. Es ist auch eine Opulenz, eine Überfülle, die aber irgendwo immer geordnet noch ist. Es hat Spiralformen, es führt ins Unendliche, aber es sind Bilder, die doch irgendwie noch Ordnungen hinter der Oberfläche aufweisen.
muss man vielleicht einfach sagen, wir lesen ja nicht. Wenn man Kant liest oder Aristoteles liest, dann weiß man doch, dass die größten Philosophen nicht irgendwo bei der Logik beginnen, sondern sie beginnen bei der Sinneswahrnehmung. Die Sinneswahrnehmung ist das Zentrale. Dort beginnen wir überhaupt nachzudenken, nicht? Und so stellt Aristoteles dar, wie man überhaupt zur Erkenntnis kommt. Man nimmt etwas auf. Und die barocke Welt hat das kultiviert. In der Zeit hat man natürlich die Sinneswahrnehmung kultiviert. Man hat sie bedient auch. Also bei Leibniz gibt es das Wort représenté. Man stellt es wirklich dar. Das ist nicht nur irgend so ein Abkupfern, ein Bild, sondern es ist ein bewusstes Darstellen. Und in diesem Prozess, da fließt dann eben alles ein, die ganze Raffinesse, die Absicht, die Nebenabsicht, das Bedienen von dessen meinen so fort. Und so kommt unendlich vieles zustande, was auf den ersten Eindruck vielleicht ein Farbtupfer ist. Da guckt man genauer hin und wie du, dann entdeckt man in dem Bild noch ganz andere Dinge, nicht? Das ist dann eben der Reichtum, der sich hier gleichsam in eine erlebbare oder erfahrbare äußere Form niederschlägt.
Die Ausstellung hier im Landesmuseum endet ja mit Trix und Robert Hausmanns Boutiquenfenster für Lanvin und macht den Sprung zu Deleuze Le Pli. Damit haben wir so diese Befreiung von dieser stilgeschichtlichen Einengung im 20. Jahrhundert fordert. Kannst du uns das mal erklären mit diesem Pli oder vielleicht auch Bitsche?
Was soll ich erklären?
Le Pli.
Le von Pli, Deleuze. Ach so. Leibniz und Deleuze.
Zusammen.
Ich habe es vor einiger Zeit mal gelesen. Es ist schwierig.
Weil aber es geht, Bernhard hat gesagt, er will nicht der Professor sein heute Abend. Deswegen habe ich gedacht.
Es geht um Kippmomente.
Ja. Ja. Also das Le Pli, das war ein sehr gut gewählter Titel. Ne? Mhm. Und jedermann konnte sagen, ach so, Barock, Le Pli, die Falte, ne? Statt die glatte Oberfläche. Aber viel weiter ging es dann nicht. Mhm. Aber natürlich sind Personen, Positionen wie die von Deleuze sehr offen gegenüber dieser Welt. Ne? Und das ist ja auch ein bisschen verloren gegangen, wie die moderne Welt sich sehr stark immer auch mit dieser barocken Tradition beschäftigt hat. Also im Fall von Deleuze ist es Leibniz. Ne? Und da sieht man, da gibt es eben Stränge. Oder ich bin eben der Meinung, dass die Dinge, die man auch in der Moderne ein bisschen wegschiebt, extrem barock sind. Also ich habe hier Le Grand Jeu, also die ganzen Surrealisten und die extremsten Surrealisten, der Domal, das sind diese Leute, die experimentieren mit dem Leben, nicht? Und stellen sich irgendeine Insel vor, südöstlich von Australien, und setzen da hinein das Absurdeste. Der lässt sich führen durch einen Herrn, der heißt Monsieur Sokol. Das ist die Umkehrung von Logos. Das sind diese ganzen Experimente. Wir können es doch auch ohne diese mittlerweile eng geführte Logik tun. Da muss man eben auch wieder daran erinnern, in dieser Zeit ist Logik nicht in erster Linie ein Instrument, um zu einer Konklusion, zu einem Schluss zu kommen. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel, ein Kombinationsspiel. Es gibt unterschiedlichste Formen des Schließen wollen. Es gibt sogar in alter Tradition eine logische Schlussform, die heißt Barock. Die heißt Barocco. Das sind nur die Anfangsbuchstaben, die sagen dann, was da zusammengehört. Und dass der Schluss aus einer negativen und einer zweiten negativen Prämisse trotzdem was zu schließen, das ist für uns moderne Menschen unmöglich. Aber damals war das möglich. Man hat Gedankenexperimente gemacht.
Ne? Argutezza.
Wie?
Argutezza.
Argutezza. Ist so, es gibt dann noch was Schlimmeres, das ist die Cavillatio. Also das ist dann, wenn die Scharfsinnigkeit in die Spitzfindigkeit hineingeht. Mhm. Und da beginnt die kriminelle Energie des Denkens, jemanden reinzulegen. Nicht? Dann so, ne?
Da sind wir vielleicht bei einem interessanten Punkt. Also wir haben von diesen Herrschern des Barocks gesprochen, diese absolute Machtverkörperung. Wenn man von Macht spricht, spricht man ja auch von Ohnmacht oder Gegenmacht, von subversiven Kräften. Und da möchte ich vielleicht Bietje noch einmal fragen, weil diese Ausstellung, diese Subversive ja auch so hervorgekehrt hat oder gezeigt hat, diese Urs Fischersche Zunge, die aus der Tapete kam. Kannst du dazu etwas sagen?
Ja, es ist auch vielleicht der Eintritt des Hässlichen, die Ästhetik des Hässlichen im Barock. Im gewissen Barock, das ist eben die Krux mit diesem Begriff, weil da ist sowohl Velázquez wie eben auch das anti-aristokratisch Hässliche, wo man wirklich die Briganten mit hocherotischen, zotigen Darstellungen auch findet und ja, die Ästhetik des Hässlichen und des Grotesken und das Unterwandern von Vorstellungen von harmonischen, schönen Ordnungen, wie eben in der Renaissance, das Pflegen auch eine Vorstellung von Dynamik im Bild, von Bewegung, Bewegtheit, auch emotionale Bewegtheit. Das Hell-Dunkel, was ganz stark, Caravaggio, aber eben, es kommt so vieles rein. Was mich interessiert hat, ist, wie gesagt, da, wo es vital ist oder wie dann eben beim Lieblingsmaler von Louis XIV, Hyacinthe Rigaud, der dann zum Beispiel einen Marschall in Rüstung malt. Und der ist so effeminiert und hat über der Rüstung noch eine Schlaufe aus Seide gebunden. Und hinter ihm sieht man eine kleine Kriegsszene. Und ja, das ist natürlich deftig, wenn man denkt, es ist die reine Oberfläche, dieser Kult, auch Spiegelungen der Rüstung und die Seide, die so schön gemalt ist und alles. Das ist irgendwo auch subversiv, wenn man einen solchen, aber ja, er durfte das offiziell malen und für mich war es dann auch eine Gelegenheit, das zu konfrontieren mit diesem extremen Oberflächenkult, der in unserer Gesellschaft, wo wir ja, wir sind so visuell auch orientiert und geprägt, wie Pavlovsche Hunde. Und da also dann ein Bild von Marilyn Minter dazu zu hängen, nicht direkt, aber so in Blickdistanz, wo es eben um, man hat das Pathologie des Glamours genannt, also wo es um Make-up und ein Exzess von Make-up geht. Ja.
Vielleicht kann man dazu sagen, es ist eben nicht nur die Vielfalt, sondern eben auch die Gegensätzlichkeit. Weil Frankreich hat so eine Gesellschaftsstruktur. Die gehen dann alle weg, die kreativen Menschen gehen in die Niederlande und dann passieren solche Dinge. Und in den Niederlanden gibt es dafür einen blühenden Kunsthandel. Nein, ja, so ist das. Ne? Also es gibt auch die unterschiedlichsten Gesellschaftssysteme, die kohabitieren. Ne? Und die kohabitieren in unterschiedlichsten Koalitionen. Denn die Herren da oben sind ja alle miteinander verwandt. Ne? Mhm. Und da gibt es die unmöglichsten Kombinationen. Aber das ist nebeneinander. Und das macht es wirklich sehr spannend. Ne? Also für einen Italiener sind diese Gemüseläden, die da die Holländer produzieren, natürlich ein grausam. Obwohl es auch in Italien solche Maler gibt.
Ne? Ja, ja.
Aber die sind nicht in der Mitte des Lebens. Und das ist einfach, man darf nichts tun, um die Situation.
Das ist auch italienisch.
Ja gut, das sind die Schlimmsten, das sind die Oberitaliener, nicht? Das sind die Lomazzo-Typen in Mailand. Das sind ja Künstler gewesen, die sind außerhalb des Zentrums, die haben sich sogar eine besondere Sprache zugelegt, das Gribizzi. Das sind die Tessiner, weißt du. Also es ist, die Vielfalt ist unendlich. Ne? Mhm. Und deshalb ist es ja auch wirklich spannend, immer wieder dahin zu gehen. Und jede Welt wird dort wieder etwas finden, was ihr in dem Moment ganz besonders entgegenkommt. Ne? Mhm. Aber schlimmst ist einfach diese, ich sage es jetzt nochmals, diese moderne, der moderne Drang, das zu vereinheitlichen, nicht? Für alles eine präzise Definition haben zu wollen, das ist ein Irrweg, wenn man Kultur betreibt. Ne?
Mhm. Aber das, was ihr beschreibt, ist ja auch ein bisschen, dass man etwas in Schwebe hält, von dem man nicht genau weiß, wie man es lesen muss oder lesen kann. Und es hat mit dieser Spielfreude zu tun, aber es hat auch mit einer Art von Spitzfindigkeit zu tun, die dann kippen kann. Und diese Schwebe, die lese ich aus euren beiden Beschreibungen von dem, was euch fasziniert. Und das hat doch vielleicht auch wieder etwas mit unserer jetzigen Situation, unseren eigenen Biografien zu tun und unserer eigenen Suche nach Sinnlichkeit. Da kommen wir später zurück, aber ich möchte vielleicht den Sprung schaffen, also noch einmal von in dieses frühe 20. Jahrhundert hineinzugehen und die Leseweise des Barock bei Nietzsche.
Schnell, sollte man nicht ganz schnell doch noch den Leibniz erwähnen?
Ja, mach nur.
Weshalb?
Das ist dein Stichwort.
In meiner Studentenzeit gab es ein extrem schönes Büchlein über Barock, in den 50er Jahren publiziert, sehr wirklich gutes Büchlein. Gab es den Philosophen Hans Barth. Und der hat auch versucht, für Barock irgendwie den gemeinsamen Nenner zu finden. Leibniz. Alle haben diesen Leibniz immer wieder genommen, weil scheinbar bei Leibniz diese Ganzheit so wunderschön sich abbildet. Tja, nix. Wenn man weiß, wie der Leibniz gekämpft hat, und das ist eben das beste Beispiel, um eine Entwicklung zu sehen, die eben auch nicht dem entspricht, was wir mit der Identifikation von Religion mit Barock zu tun hat. Nein, die Welt war natürlich schon lange vor der Aufklärung aufgeklärt. Ne? Und die Theodizee von Leibniz ist eine Darstellung, wie es sich verhält zwischen Glaube und Vernunft. Und das, was Kant später im Titel hat, in den Grenzen der Vernunft, das ist bei Leibniz vollgegeben. Ne? Das heißt, es sind auch moderne Welten jetzt von der Freiheit der Entwicklung her gesehen. Der Künstler, der ist frei. Das heißt, er muss nicht täglich in die Kirche gehen, ne? Sondern er ist im Rahmen seiner Kompetenz jemand, der darüber verfügen kann und soll. So ist es bei Leibniz. Ne? Also ist es auch schon, jetzt, weil du sagst, modern, dass Ausscheren, nicht? Jetzt müssen wir natürlich auch sagen, die unterschiedlichen Künste haben unterschiedliche Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft. Also ein Architekt sollte eigentlich bauen können und so, dass das Haus nicht zusammenfällt. Wenn ein Bild so schief gemalt ist, ist es nicht so schlimm. Nicht? Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, deiner Frage. Du wolltest jetzt zur Moderne kommen,
ja,
zur
jüngeren Zeit. Ich möchte einfach vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen. Also im Glossar steht irgendwo bei euch, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, warum hat man Louis Gatos leben lassen und Louis Saez geköpft?
Ah ja.
Weil eigentlich haben die das Gleiche gemacht, aber zu verschiedenen Zeiten. Kannst du das ein bisschen erklären?
Ja, ich habe jetzt die Stelle nicht mehr wieder gelesen, sieben, 10 Jahre her. Mhm. Aber ja, die Zeit natürlich ist ein sehr wichtiger Agenz-Kontext. Im Barock war das Fortschritt, was im 200 Jahre später war das dann eine Notwendigkeit, eine herausfordernde Notwendigkeit, das zu überwinden, irgendwie. Das ist meine Erklärung das, jetzt so schnell.
Danke vielmals. Das gibt es. Die Barock wollte vielleicht, um zu zeigen, dass, wenn wir jetzt den Barock zum Anfang vielleicht ein bisschen in unsere Zeit nach 10 Jahren nach unserem Gespräch verortet haben, dass wir sagen, könnte der Barock eine Art von Orientierungshilfe, das Denken des Barocks oder die Denkweisen oder diese Epoche uns helfen, für eine gewisse Orientierung in diesem sich auf alle Seiten des Physischen, des Metaphysischen, des Wissens, des Spürens, des Sehens, des Denkens ineinander zu fließen zu lassen. Und da brauchen wir vielleicht ein Sprungbrett.
Also ich würde sagen, das war mit Sicherheit, diese ganze Zeit ist so unendlich voll von Höchstleistungen, auch des Denkens, der Intellektualität. Aber es geht durcheinander. Also man darf ja heute nicht ungestraft in Paris über Louis XIV sagen, ach, das ist der Heidelberg zerstört hat. Was? Also es sind auch noch andere Aspekte. Mhm. Dieser Louis XIV, der schwimmt jetzt noch in Frankreich als Gott über allem, aber das war auch ein unsäglicher Kriegsheld. Ne? Und dann hat er, ja, so wie jetzt Putin, plötzlich hat er zu wenige Waffen gehabt und dann geht es halt ein bisschen runter. Ne? Mhm. Also das sind Gegensätze. Und in Frankreich, der Descartes, der geht ja auch weg, da kann er nicht in Paris bleiben, das geht nicht. Also geht er zuerst nach Leiden und dann holt ihn die Königin Christina. Und, aber die hat so unmögliche Lebenswandelformen, die steht mitten in der Nacht auf und der Descartes ist es gewohnt, bis mittags zu schlafen, dann kriegt er eine Tuberkulose und stirbt nach ein paar Monaten. Nicht? Also es sind unendliche Gegensätze dieser Art. Mhm. Aber was da geschieht, gerade in den Zwischenräumen, gerade in dieser Welt, die so klein ist, heute Belgien und Holland, was da zusammenkommt dann an Energie und Denkmanöver, das ist von großartigster Bedeutung. Nicht?
Mhm. Aber noch einmal, wenn man auf jetzt 21. Jahrhundert, 2022,
also ich bin immer noch
und sagt, wir haben Machtkonstellationen, wir haben Dinge, die zusammenbrechen, Dinge, neue Dinge, die sich formieren, wir wissen nicht, wohin es geht, die Orientierungslosigkeit, Orientierung zu finden im Komplexen.
Also ich glaube jetzt nicht, dass die Geschichte so direkt ein Rezepte geben kann, aber es tut gut und es ist sehr wichtig, dass man sich die Geschichte anschaut und doch durchaus lernt davon. Und das hat, ich weiß nicht, ich habe ja so eine Ausstellung auch gemacht, weil ich der Überzeugung bin, dass wir zu stark in der Gegenwart in einer fast ahistorischen Art und Weise leben. Vor allem in der Schweiz. Es gibt in Frankreich, wo ich jetzt auch partiell lebe, noch eher, wenn man irgendwie Fernsehprogramme anguckt, es gibt immer wieder mehr Momente, wo man merkt, das ist eine Kultur, die noch Beziehung hat zur eigenen Geschichte. Und das ist, ich weiß nicht, also auch in der Gegenwartskunst, wenn man in der Gegenwartskunstwelt drin ist, ist es so, dass es immer geteilt ist. Darum habe ich Tintoretto auch in die Biennale am Eingang von über die Lagune schiffen lassen, damit das fast schockartig das Gegenwartskunstpublikum empfängt und man so überhaupt wahrnimmt, dass man in Venedig ist und dass es um Kunst geht, die schon auch gerade gegenüber etwas vielleicht doch mit der Gegenwart zu tun haben könnte.
Also ich glaube, das ist das eine, dass wir beim genauen Hinschauen merken, gegen die Predigten der Apostel der Moderne, dass immer die Geschichte irgendwo eine Rolle spielte. Es gab sie immer, die modernen Künstler, die etwas entdeckt haben, sei es Tintoretto oder was immer. Aber das Zweite ist, an den Rändern sind sie auch visionär. Also wir haben doch jetzt gerade endlich die Situation, in der die Kolonien angekommen sind in unserem Bewusstsein. Mhm. Endlich sind die ein bisschen näher und wir sagen nicht einfach ja die Kolonie, sondern wir müssen uns damit befassen. Ne? Also wenn ich diese Zeit, das Grand Jeu, das war eine extreme Gruppierung von Leuten, die sich sogar, Surrealisten, die sich sogar mit dem André Breton angelegt haben. Und da gibt es ein wunderschönes kleines Textchen von René Dommal über die Arme Primitiv und Levi Brühl und so fort. Und da wird eine Diskussion geschildert, da geht einer und kommt zu diesem Stamm, Wer kennt die Berg Tamara? Also das ist die Urbevölkerung von Südwestafrika, ne, Namibia. Und da ist eine Diskussion und da sagt, ja, bei uns gibt es die Wissenschaft, das ist das Leben. Und dann sagt halt dieser schwarze Mensch, du sais pas trop, cela dans tes pensées chez nous, tout cela coïncide. Also muss ich von einem Afrikaner sagen lassen, dass sie die Synthese für möglich halten. Dass sie die Dinge nicht trennen, dass sie nicht Leib und Seele trennen, sondern dass das eine Einheit sein kann. Das holt er sich in Südostafrika, weil wir es selber offensichtlich verblendet nicht so merken. Also das gab wirklich auch diese Welt, die größer war als unser Museum beispielsweise. Nicht? Also als wir jung waren, da gab es einfach ein Museum für afrikanische Kunst, das war an einem anderen Ort. Nicht? Aber dass es schon damals einfach immer eine Kultur gab, die war sensibler, sie war größer und hat all diese Rahmenprobleme gesehen, hat versucht, sie aufzunehmen. Und das wäre ja so etwas, was uns wieder mehr beschäftigen könnte. Und man würde vielleicht diese Kunst wieder ein bisschen ernster nehmen, dass die Surrealisten, das sind so irgendwelche Verrückte gewesen. Nee, die waren extrem offen und intelligent.
Das Thema der Kolonien so. und diese Rolle der Schweiz, vielleicht noch einmal diese Klammer aufmachen, die Rolle der Schweiz, der erste internationale, die Stile oder die Epochen, die so Grundlagen für unsere Gegenwart gelegt haben. Du hast, ich weiß nicht, du lebst neben Einsiedeln, also wie viel Globalisierung steckt in Einsiedeln und auf der anderen Seite, wie viel Barock steckt in der Schweizer Gegenwartskunst von heute? Also das einander gegenüberzusetzen.
Globalisieren, da gibt es einen wunderschönen Aufsatz von Ortega y Gasset, der sagt, globalisieren ist das falsche Wort. Also was wir können, ist Kosmopolitismus. Nein? Globalisierung ist so eine vereinheitlichende, gleichmachende Vorstellung. Also alles überall verkaufen. Nicht? Oder die modernen Häuser am Nordpol und am Äquator gleichgebaut. Das gibt es nicht. Sondern Kosmopolit, das heißt, das Verständnis für viele andere aufbringen. Nicht? Das muss es sein. Nicht? Und an dem zu arbeiten, wäre nicht schlecht. Also wir sehen doch jetzt, unsere heutige Krise hat wirklich damit zu tun, dass die Globalisierung so nicht funktionieren kann, weil sie nur ein Modell über die ganze Welt verbreiten will. Ne? Und wir sind doch bei der Kultur dabei, die Differenzierung als sehr viel höher, wichtiger einzuschätzen und den Unterschied zu respektieren. Ne? Also
das klingt jetzt nicht sehr nach Barock eigentlich, oder? Respekt. Wenn du denkst an das System der Jesuiten oder so, dann hast du hier in der Ausstellung ja auch irgendwie die Kehrseite der Medaille.
Also die Jesuiten haben auch den Leibniz bekämpft, als es eine Akademie in Wien machen wollte.
Da sind wir wieder bei.
Ja, es gibt immer das. Ne?
Aber du hast von der ahistorischen Schweizer Gegenwart gesprochen. Das musst du noch ein bisschen weil du hast ja auch mit Schweizer Künstlerinnen und Künstler in dieser Ausstellung zusammengearbeitet.
Ja, gut. Das hat. Also, ich denke, dass wir als kleines Land, das halt nicht eine heroische, geistige Vergangenheit aufweisen kann, das Problem, nicht? Dass man.
Das gefällt einem sehr.
Natürlich gibt es dieses statische Kulturverständnis, das rückwärtsgewandt ist, das eher politisch rechts ist. Aber wenn man ein dynamisches Kulturverständnis hat, ist man in der Schweiz eben sehr pragmatisch und vielleicht ist eben dann die konkrete Kunst auch etwas, was dem Ausdruck gegeben hat, historisch. Und
ich meine nur, vielleicht könnte es ja sein, dass du dich mit diesem deftigen Begriff ein bisschen an die Schweiz angeschlichen hast, um den Barock auch wirklich dann vielleicht auch versuchen zu verstehen, geistig.
Ich könnte vielleicht, wenn man jetzt vom Ahistorischen weggeht, aber auf, aktuelle Probleme, die Naturbeziehung, nicht? Da würde ich sagen, dass wir haben jetzt gerade in Arles eine Ausstellung eröffnet, die heißt Nature humaine, humaine Natur. Und natürlich machen wir da nicht Agitprop, dass wir sind auch nicht eine Tageszeitung, die jetzt erzählt, wie das Artensterben immer noch schlimmer voranschreitet. Aber es geht um die Komplexität der Beziehung Mensch-Natur, Natur-Mensch. Und da fällt mir jetzt ein Künstler ein, mit dem ich auch da gearbeitet habe, Glenn Brown, der sehr stark auf die museale Welt eingeht. Er kopiert dauernd historische Bilder, die er aber trompe-l'œil-mäßig verzerrt und in die Materie, die dann lebendig wird, hineingeht. Also man hat den Eindruck, es sind auch die Eingeweide, die da nach außen gestülpt werden in seiner Malerei. Und er hat eine Vorliebe für Barock, für Rokoko und sagt, es sei auch, seien die Epochen gewesen, die ein anderes Verständnis, eine andere Beziehung hatten zur Natur, als etwa der Klassizismus und die Moderne. Die Moderne hat eigentlich auch die Natur dominieren wollen. Und auch wenn sie Dynamiken studiert hat, mathematisch oder wie immer, die in der Natur vorkommen, hat man das doch wieder mit einer gewissen Dominanz zusammengebracht.
Werner hat ja immer wieder so Hinweise gegeben, ja auch dieses Komplexe, dieses Universum über den Körper zu erfahren. Also um bei dieser Lebensnähe und bei dem Deftigen und bei dem Realen und bei der Natur zu bleiben, weil du auch sagst, wir sind ein Konstrukt aus Knochen und Fleisch.
Also ich würde gern bei dir, Bitsche, anknüpfen. Ich habe das sogar geschrieben, es glaubt mir niemand. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Künstler sensibler und deshalb häufig schneller auf Wirklichkeiten reagiert als der Wissenschaftler. Er gibt seinen Gefühlen nach und er merkt etwas. Er kann es dann nicht unbedingt so umsetzen, er setzt um in seiner Art, aber es braucht schon deshalb die Kunst. Und ich würde dann schon sagen, du warst jetzt eigentlich sehr nett, wir leben natürlich hier schon in einer Welt, in der bis zur Verbissenheit die Zahl, die Menge, die Quantität gilt. Und der Rest ist weniger wichtig. Und das andere ist, ich sehe natürlich in der Schweiz schon, dass wir immer noch nicht, du hast zwar gesagt, ja, vor 10 Jahren, aber ich sehe immer noch nicht, dass die Schweiz einen unvoreingenommen offenen Zugang zu sich selbst hat. Wir verleugnen unsere frühere Geschichte beinahe systematisch. Es ist uns gar nicht bequem. Denn da kämen unendlich viele Gegensätze und auch viele Reichtümer zum Vorschein, die wir in unserer täglichen Organisationswut erst gar nicht brauchen können. So ist das leider ein bisschen.
Ja, aber deswegen gibt es Forschungsbibliotheken. Wie? Deswegen gibt es Forschungsbibliotheken.
Ja, da kann man sowas Kleines machen. Ich glaube, wir sind beinahe am Schluss. Ich habe noch eine kleine Überraschung.
Du darfst alles werden.
Die kleine Überraschung ist die, also ich habe am 8. September in der Zürcher Zeitung ein Interview mit dir gelesen. Tja, und der Titel hieß BJ, ich bete, dass die Bildungsbürger zurückkommen. Und heute habe ich in der Zürcher Zeitung einen Bericht gelesen von einem Finanzmann, der sagt, ja, heute, die Leute haben zu viel Geld, sie wissen nicht mehr, wohin mit dem Geld. Und er sagt im Schlusssatz, ja, investieren Sie in Bildung. Tja, kleiner Trost. Wir haben schon ein Bildungsproblem. Wir haben immer noch das Problem, dass die Bildung einfach so ist. Nicht nötig, schön, good to have, aber nicht notwendig. Und das ist für eine entwickelte Nation wie die Schweiz einfach zu wenig. Und deshalb haben wir auch vielleicht diese Spontanität verloren, einem so reichen Phänomen wie Barock offen zu begegnen. Nicht? Wir wollen es auch dort immer klassifizieren. Nicht? Aber zum Glück gibt es dich und gibt es Pietsche und sehr viele andere Menschen, die das anders haben möchten. Nicht? Aber es ist schwierig.
Ja, aber trotzdem, also die Ausstellungen zum Barock Deine und die aktuell im Landesmuseum funktionieren ja, weil sie auf Interesse stoßen und weil sie diese quasi sensiblen Antennen ausfahren, wo man sich dann über die Komplexität und über diese Kontroversen und über diese Ambivalenzen irgendwie auch sehr schnell in eine Sphäre hineinbegibt, die ja hochspannend ist und die attraktiv ist. Wie haben eigentlich die Besuchenden auf Deftig Barock reagiert? Und du hast sie ja zweimal gemacht, einmal noch in Bilbao, also quasi die katholische Grenze überschritten.
In der Schweiz habe ich gemerkt, dass es einfach ein Vorurteil gab damals, vor 10 Jahren, vielleicht ist es jetzt anders, dass man eigentlich eben eher dieses ein bisschen Antimoderne, was man nach dem Krieg vielleicht mit Möbelpfistermöbel, die eben noch so ein bisschen geschwungen und im Nussbaumholz oder Furnier oder so. furchtbar. Und wenn dann die Leute kamen, haben sie mir gesagt, ich habe mir irgendwie etwas ganz anderes vorgestellt. Es war eigentlich viel besser, als ich mir vorgestellt habe. Das habe ich zum Beispiel gehört, als eine Regierungsrätin mit all ihre Mitarbeiter eingeladen hat, über Mittag zu einer Führung von mir durch die Ausstellung. Und die Mitarbeiter haben mir dann eben gesagt, dass sie eigentlich sich etwas ganz anderes vorstellen und eigentlich furchtbar ungern sich in diese Ausstellung begeben haben. Und dann waren sie doch überrascht.
Das ist die Hoffnung, die überrascht. Und jetzt darf ich das so sagen? Eine Person aus dem Publikum hat mir doch eben erzählt, dass ihre Tochter Griechisch lernt. Also ich bin natürlich überzeugt, dass wir jetzt gerade in einem ungünstigen Moment sind für Bildung und dass sich das ja wieder ändern kann. Mhm. Und ich sehe gerade, ich werde immer gesagt, ja, was du da machst, das sind doch die alten Menschen, das ist doch vorbei und so fort, morgen gibt es keine Bücher mehr. Und ich erlebe gerade bei jungen Menschen, dass es wieder kommt. Die jungen Menschen wollen wieder das Haptische. Sie wollen es genau sehen, sie wollen genau lesen und sie wollen sich nicht einfach abfüttern lassen mit dem, was wir dann in 7-fachen Abguss irgendwo über die Medien haben. Also ich finde es ja wunderschön. Wir leben jetzt in einer spannenden Zeit. Jetzt sind mal die Bitcoins in Krise und dann sind die Twitters in Krise. Das ist doch mal schon ein gutes Zeichen.
Diese ganz zum Schluss, bevor wir das Gespräch öffnen, auch in deinem Katalog ein Text von Raoul van Eygem, der auch nach dem Zweiten Weltkrieg eine Art von Aristokratie für alle Menschen und eine Fantasie entwickelt hat. Und da gibt es ein schönes Zitat, das ich gern lesen möchte und dann euch persönlich nach eurem inneren Sehnsuchtsmoment des Barocks noch schnell ein Statement entlocken zu versuchen. Also er schreibt: In der Ambiguität, die sich im Barock manifestiert, offenbart sich ein jeder Form innewohnender, lustvoller Überschwang. Labyrinth der Kunst, Labyrinth des Schicksals. Über das barocke Weltbild hinaus steht die Sehnsucht des Menschen auf dem Spiel, wieder eins mit sich zu werden, heute mehr denn je. Also, was ist dein Verschmelzungsmoment?
Ach, ich weiß nicht. Der Gegensatz, das Oxymoron, also verschmelzen zum Preis, dass es einheitlich wird, nein, das kann es nicht sein. Sondern das Verschmelzen muss bedeuten, dass man die Widersprüche, die Gegensätze als ein Ganzes auffasst und damit in Harmonie ist. Mhm.
Und bitte für dich das mit dem lustvollen Überschwang, wo hast du das bei dir versteckt?
Ja, gut, das ist auch eine Temperamentfrage. Aber 1968 hat man immer von der Überwindung der, also nicht nur des Kapitalismus, aber auch der Entfremdung, die uns natürlich die Industrialisierung, aber schon vorher natürlich die Zivilisation gebracht hat. Und jetzt habe ich ja mit Van Gogh zu tun und ich bin großer Fan geworden von Van Gogh und ich finde eben, er hat in den besten Bildern hat er das hingekriegt, diese Vereinigung mit dem Universum, also der Mensch, die Erde, die Sterne. Und es ist nicht romantisch und es ist nicht kitschig. Das wäre so meine Vereinigungsfantasie.
Die du durchaus mit dem Barock in Beziehung setzt.
Absolut.
Ja. Wunderbar. Ja. Ja, vielen herzlichen Dank. Das wäre eigentlich jetzt das Warm-up gewesen von uns auf der Bühne. Wenn wir ein bisschen mehr Licht machen könnten, dann können wir mit Ihnen sprechen. Ich weiß nicht, ob es ein Mikrofon gibt, das wandert. Doch, genau, sogar zwei. Und wir sind gespannt, oder vor allem Bietje und Werner, auf Ihre Kommentare und Fragen. Das Mikrofon kommt.
Verstehen Sie mich? Mhm. Zwei Worte sind nicht gefallen. Das eine ist Newton und das andere ist Bach.
Newton
und Bach. Man hat den als fantastischen Teil beleuchtet, aber den Gegenpol der sich entwickelnden Naturwissenschaften von Galilei zu Newton, der dazu geführt hat, dass das barocke Licht doppelt ist, nämlich weiß durch die Fenster und farbig, spirituell die Malereien. Das sind eigentlich Formbegriffe, die hätte ich erwartet in dieser Rede. Das andere ist, da knüpfe ich an, was Bietje gesagt hat, die Form, dass doch im Barock die Form eine Rolle spielt. Und da ich Musiker bin, Flötist, Bach hat auf eine wunderbare Art und Weise Takt, Entwicklung, Motiventwicklung und ungeheure Fantasie miteinander in Spannung gebracht.
Ja, Bach, Newton, ja, sehr gerne.
Also wir haben ja hier nur eine kurze Zeit gehabt und haben sie. Und insbesondere Bach ist ja immer wieder auch, obwohl es zeitlich nicht ganz stimmt, so für die barocke Welt benutzt worden. Und bin völlig einverstanden, wenn man das Problem der Variation, also das Gleiche in verschiedenster Weise, also das Wohltemperiert ist doch ein Meisterwerk, sondergleichen der Variationsfähigkeit. Das hier, die Kombinatorik, die aus Lull kommt, das ist Variation. Bei Newton habe ich immer das Bedürfnis, etwas Besonderes zu sagen, was man übersieht. Erstens ist der Titel der Principia nicht Physik oder Mechanik, sondern es heißt Principia Philosophiae Naturalis. Es geht letztlich um Naturphilosophie. Und dann schreibt er, in der ersten Ausgabe ist es nicht dabei, ein Scholion Grande. Das ist erstens der 1713er Ausgabe. Und da redet Newton von seiner Überzeugung einer gottgegebenen Welt. Das heißt, das ist kein Gegensatz. Das ist nicht die Reduktion, die später gedacht wird. Jetzt endlich sagt jemand die Wahrheit und der Juri Gagarin geht in den Himmel und sagt, ich habe ihn nicht gesehen, den lieben Gott. Nein, das ist auch eine komplexe Welt. Und wir wissen, dass Newton, der schlafgestört war, in seiner Freizeit unendlich viel geschichtliche Forschung betrieben hat. Und was wollte er? Er wollte die Zeitrechnung der antiken Kulturen in Harmonie bringen. Also ist auch ein Mensch, der in seiner Zeit die Gegensätzlichkeit spürt und trotzdem seine großen Prinzipien schreibt. Ne? Aber auch das, das wissen Sie vermutlich besser als ich, da muss man doch die ersten Sätze bei Newton lesen, dann sieht man genau, er sagt, hoppla, er sagt doch, was in diesem Modell richtig ist, ist die Mathematik. Was weniger richtig ist, die Physik. Das heißt, er weiß schon, dass die Welt kontingent ist. Er weiß schon, dass die Naturgesetze nicht alles bestimmen, sondern die Welt, die wir da haben, die ist komplex. Nein. Ja. Aber wir würden uns, wenn ich das noch sagen kann, es ist in dieser Situation, in der alles zusammenkommt, immer wieder nützlich, wenn man sich die Gleichzeitigkeit überlegt. Ne? Also Newton stirbt er? 23, genau gleich wie Fischer von Erlach. Leibniz stirbt 1716. Das ist in der gleichen Zeit. Ne? Und es berührt sich kaum. Ne? Es berührt sich kaum, aber und es sind auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Aber es zeigt eben den Reichtum. Ne? Und die Verfeindeten, das heißt ja, verfeindeten Leibniz und Newton, er hat nun die Infinitesimalreichtum zuerst, spielt keine Rolle. Aber das, ich würde so sagen, Ihr Votum ist extrem wichtig, dass die Naturgeschichte natürlich auch eine Evolution hat, ne? Und das Ganze bereichert. Darf ich das aber auch noch sagen? Wer denkt denn, dass der Kepler auch ein Mystiker war? Ne? Der Kepler konnte zwar erstmals berechnen, sagen, dass die Planetenumlaufbahnen nicht kreisförmig sind, sondern sind elliptisch. Und gleichzeitig berechnet er mit dem platonischen Körper die Verhältnisse der verschiedenen Planetenbahnen. Eigentlich beißt sich das. Aber das zeigt eben den Reichtum, den geistigen Reichtum dieser Zeit, dass es alles möglich ist, wenn ich das so anmerken darf.
Schon gut haben wir einen Professor. Nee, ich glaube, das Mikrofon ist weitergewandert.
Ich höre jeweils morgens Schweizer Radio und weil mich das beelendet, höre ich dann Radio France Inter. Und ich habe da ein Lieblingsprogramm, La Marche de l'Histoire. Und wenn man das hört, wenn man beide Radiosender hört, fällt einem auf, was sozusagen hier fehlt oder wogegen wir uns stellen in der Schweiz, und das ist Pathos. Wir sind extrem misstrauisch gegenüber Pathos, wir lehnen Pathos ab. Und der Parallelbegriff, oder so, wie würde ich sagen, der Zwilling des Pathos ist die Inszenierung. Wir sind auch sehr misstrauisch in der Schweiz gegen jede Art von Inszenierung. Aber die französische Kultur kann das, nicht nur die französische Kultur, Pathos und Inszenierung. Übrigens ist jede katholische Messe eine Inszenierung. Und das sage ich nicht kritisch, ich sage das als praktizierender Katholik. Ich denke, das ist die Stärke der katholischen Messe. Aber wir haben ein Problem mit Pathos und Inszenierung. Ich denke, ich würde gerne wissen, inwieweit diese Begriffe auch für den Barock wichtig sind.
Professor.
Hast du es verstanden?
Pathos.
Ah, pardon.
Also ich glaube, niemand von uns würde etwas Negatives gegen diese menschliche Äußerung des Pathos sagen. Nein? Ja. Aber ich habe jetzt die Frage oder die Kritik nicht genau begriffen. Einfach akustisch nicht.
Also professoral könnte man das angehen. Wie siehst du das?
Pathos.
Ja, Pathos im Barock. Ja,
dann sage ich etwas. Ich bedauere, dass wir, wenn wir so Kulturgeschichte betreiben, einen Teil immer etwas benachteiligen. Das ist die Musik. Also wir haben die Bilder, wir haben die Räume, aber dass da immer auch Fest oder Musik drin waren, vergessen wir häufig. Und jetzt habe ich zufällig letzte Nacht einen Film der Tochter Taviane gesehen, Polyphem. Das ist ein Spektakel. Da wird gesungen, gelernt, geredet. Ne? Und das ist natürlich eine Kulturäußerung von größtem Pathos. Das hat sich einfach so nicht erhalten.
Ne? Die Frage ging natürlich auch ein bisschen auf die schweizerische das Misstrauen gegenüber Pathos.
Ja, da habe ich aber vorhin was Böses gesagt. Ich glaube, in der Schweiz gibt es gegenüber allen Dingen Misstrauen. Nicht? Sobald es kulturell wird, sobald es aus der Regel herausgeht, gibt es Misstrauen. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, ich darf das schon sagen, jetzt bin ich also so alt, wie ich bin, 78-jährig, und diese Welt ist schon ziemlich eng. Nicht Sie. Nein. Es gibt so viele tolle Menschen in diesem Land, aber die offizielle Richtung, die ist verhalten, kontrolliert, auf Ausgleich bedarf und lässt vieles nicht zu. Nein? Also wir sind nicht die Einzigen. Also wir werden auch sagen sollen, also die Cancel-Kultur, das ist ungefähr das Gegenteil vom Barock. Nein? Jetzt haben wir so eine Cancel-Kultur. Aber das kann nicht sein.
Ich habe eine Beobachtung noch, die ich anbringen möchte im Vergleich jetzt Schweiz-Frankreich. Ich gehe oft ins Theater in Frankreich und im deutschen Sprachraum. Und in Frankreich ist einfach immer noch dieses pathetische Schauspielern, halt, weil man die Sprache selber so schön findet und ein ungebrochenes Verhältnis zu dieser wichtigen, schönen Sprache hat, was mich auch rührt. Also wenn ich ab und zu ein Wort nicht weiß auf Französisch, sage ich es auf Englisch und die zucken dann zurück, weil es eben Englisch ist und ihren Ohren wehtut. Und ich meine, würde ich in meinem Schweizer Alltag zusammenzucken wollen, weil ich wieder ein englisches Wort höre, wäre das eine große Zitterpartie. Aber ich glaube, das deutsche Theater, deutschsprachige Theater hat dieses, ich weiß, es fängt schon mit Brecht an, dieses Gebrochene. Man hat einfach gelernt, dass man kann nicht einfach so im vollen Saft sich baden, wenn man redet, sondern es hat dieses etwas kontrollierte, verhaltene. Obwohl, es wird auch viel geschrien im deutschsprachigen Theater, aber anders. Ja.
Aber jetzt hätten wir noch so einen Grund der Diversität. Nicht? Also später heißt das Nationen. Nicht? Mhm. Und das gibt es schon. Es gibt einen französischen Geschmack. Mhm. Es gibt einen italienischen Geschmack. Die Schweiz kommt in dieser Kategorie nicht vor. Aber ich kann es sonst... Soll ich einen ganz kleinen Witz erzählen? Das ist ein Lieblingswitz.
Mhm. Wir haben noch genau also den Saal noch 5 Minuten zur Verfügung.
Nee, das geht schneller. Ein Glas Weißwein, wie irgendeine Mücke. So, und das ist ein Franzose, ein Italiener, eine Italienerin und ein Deutscher. Der Franzose sagte: Garçon. Und da lässt sich ein Messer bringen und das wird rausgefischt. Und der Franzose sagt, weg damit, ein neues Glas. Mhm. Und der Italiener nimmt sich ein Messer und fischt es raus. Was macht der Deutsche? Der trinkt es mit der Fliege. Also das sind so Typisierungen, die jetzt so, das geht in Richtung Pathos. Nicht? Wie sind die menschlichen Verhalten? Sind die akkulturiert? Sind das kulturell entwickelte Formen? Oder ist es einfach so, wie es ist? Nein.
Wir wollen jetzt aber nicht auf diesem Ton aufhören. Ja,
das,
oder doch?
Das ist meine Schrecksekunde. Also wie können wir die Wolte nehmen? Ich glaube, ich versuche es, dass dieses Gespräch, das so wie eine Barockmuschel irgendwo ein Anfang, ein Ende und doch in sich zusammen ein Firmament aufgebaut hat, ein Trompe-l'œil war und so weiter und so fort, dass man vielleicht daraus spürt, wie wichtig diese Ausstellung im Landesmuseum ist zum Barock, um all das, was uns fehlt, was wir nicht können, unser Misstrauen, unsere Identität ein bisschen verkomplexieren können und Freude und Lust an dieser Komplexität entwickeln und immer wissen, dass wir nur die Hälfte gemacht haben von dem, was Werner in 5 Stunden gemacht hätte, wenn wir ihn hätten machen lassen. Und jetzt kommt, glaube ich, noch einmal Dönis, die sagt, was für wichtige Ausstellungen in Zukunft im Landesmuseum auf uns warten.
Thank you.
Bietje Kuriger, Werner Höchslin, Juri Steiner, ganz herzlichen Dank für diesen tiefen Einblick in die Welt des Barocks und auch für diese ganz schöne Brücke, die ihr gemacht habt zwischen dem Barock und der Gegenwart. Ich werde Ihnen jetzt keine Ausstellungen der Zukunft verkünden, sonst wären Sie dann noch länger da, sondern ich möchte nur auf den nächsten History Talks Abend hinweisen, am Freitag, den 2. Dezember. Wir haben heute Abend auch einige wichtige Stichwörter gehört zur Gegenwart. Wir haben von Krieg wurde erwähnt, Pandemie wurde erwähnt, Klimawandel wurde erwähnt. Wir möchten gerne am 2. Dezember mit dem Bestseller-Autor und Historiker Philipp Blom darüber sprechen, so eine Art Abschluss des Jahres. Ist der letzte Abend von History Talks dann im 2022, ein bisschen so, wo stehen wir, wie sieht die Gegenwart aus, wie kann man Bezug nehmen auf die Geschichte, wie kann die Geschichte uns helfen, und moderiert wird der Abend von Mark Triebelhorn, NZZ-Journalist. Und ja, ich hoffe, ich habe Sie neugierig darüber gemacht und würde mich natürlich freuen, Sie am 2. Dezember hier wieder zu sehen. Ich wünsche Ihnen allen einen ganz schönen Abend und nochmals vielen Dank an unseren Gästen heute Abend. Merci.